Lehrmeister Tod auf der Straße meines jugendlichen Lebens kam. Wir waren damals in einem Studio und wollten eine Einspielung vornehmen. Und als uns plötzlich ein Telefonanruf erreichte, nahm den Hörer auf und da war die Freundin vom Gitarristen am anderen Ende und sagte mir, dass ihr Freund nicht zum Studio kommt, dass wir ohne den Gitarristen diesmal auskommen müssten, weil der Tod ihn erreicht hatte, hatte einen Unfall gehabt auf dem Weg zum Studio. Ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, als ich dann zum Grabe meines Freundes gerufen wurde, um dort an der Beisetzung teilzunehmen, wie mich der Tod eines sehr nahen Freundes mit voller Wucht erreichte. Ich musste die Schaufel mit der Erde reinwerfen und in mir kam so eine Frage auf. Ist der Tod wirklich das endgültige Ende eines Daseins? Und habe dann mir vorgenommen, am Grab meines Freundes den Tod ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen und mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und bin letztendlich durch diese Auseinandersetzung den spirituellen Weg eines Mönchs der brahmanischen oder der vedischen Kultur Indiens gegangen. Nun, bevor ich anfange, über den Tod zu sprechen, möchte ich, dass Sie alle sich mit dem Tod auseinandersetzen. Ich habe hier so ein paar Fragen von Moni ausschauen lassen. Was bedeutet ein eigener Tod für dich? Möchtest du deine Todesstunde im Voraus kennen oder nicht? So weiter, die hier reinkommen haben, einige von euch haben es bestimmt durchgelesen. Aber selbst dadurch wird der Tod nicht, kommt nicht viel näher. Ich habe mich deswegen entschieden, gleich am Anfang ein paar Gesichter des Todes zu zeigen, mit einer Dia-Serie. Für mich ist klar, dass die wenigsten von Ihnen und von euch wirklich tief sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ihr habt alle einen mehr oder weniger ereignisreichen Tag hinter euch mit vielen Erlebnissen. Manche von euch sind mit den Freundinnen im Arm gekommen oder den Prüfungen im Kopf oder den Haushaltspflichten auch noch so hinten in den Nerven. um euch ein bisschen und um Sie ein bisschen mehr mit dem Thema vertraut zu machen, wollen wir uns ein paar Gesichter des Todes anschauen. Ich möchte
Thank you.
Das ist die End.
Auch verstehen. Angst.
Ja. Neugier. Wie bitte?
Freiheit.
Habt ihr gehört, Ratlosigkeit, stimmt?
Machtlosigkeit.
Steht schon da?
Ja.
Ja. Haben wir es?
Hoffnung.
Hoffnung. neu beginnen. Soll ich euch etwas verraten? Ich habe in vielen Universitäten einen ähnlichen Vortrag gegeben und manchmal ein Feedback bekommen von den Professoren, der danach kam. Und die Klassenräume, die danach kamen, und sollte diese Sache durchschaut haben. Neugierung, Verzweiflung, Ende, Auferstehung, Angst, Hoffnung, Heilung, warum? Ja. Und die sich gefragt haben, was war das Thema dieses Vortrages? es ist mir natürlich, solche Listen sind mir inzwischen bekannt, ich habe sie oft aufgeschrieben, was ja immer wieder auffällt ist, das ist ein sehr breites Spektrum. Also hier haben wir Leben und dann haben wir dann Endgültigkeit, im Sinne des endgültigen Endes, Freiheit auf der einen Seite und Hilflosigkeit auf der anderen. Wir haben Hoffnung und auf der anderen Seite Verzweiflung. Es fällt unglaublich auf, dass so ganz und gar unterschiedliche Wahrnehmungen von diesem einen Thema da sind. Und das lässt schließen, dass sehr viel, sagen wir mal, dass es keine eine Meinung dazu gibt. Und vielleicht auch, dass sich die Ansicht immer wieder verändert. Dass wir vielleicht mal so sind, dass wir Hoffnung im Tod sehen, ein anderes Mal Verzweiflung. Das liegt daran, dass das Thema so ambivalent ist, so verschiedenartig angegangen wird, dass der Tod in unserer Zivilisation der große Unbekannte ist, der große Verdrängte. Das ist etwas Neues. Fast 2000 Jahre hat der Mensch sich mit dem Tod auseinandergesetzt. Man sagte zu ihm, Gevattertod. Oder wie bei Franziskus von Assisi, Schwestertod. Oder auch in Norddeutschland wurde er Bruder Rhein genannt. Also nicht ein Garten, sondern einfach Rhein, Bruder Rhein. Später, wie es heute haben, gibt es keine offene Diskussion mehr über das Thema. Philipp Agius schreibt in seinem Buch Die Geschichte des Todes, das Ende des Menschen wird verwaltet, verdrängt und schließlich ausgebürgert. Fertig. Wegbringen. Wir brauchen ihn nicht. Das liegt daran, dass wir seit dem 18. Jahrhundert vielleicht eine, wie so, man könnte sagen, eine Art Veränderung, Paradigma-Veränderung feststellen können. Der Irrglaube an die Allmacht des Menschen wird so langsam etabliert durch die Industrialisierung. Max Weber hat in einem Artikel über die Entzauberung der Welt geschrieben, durch wissenschaftliche Erkenntnis wurde die Welt berechenbarer und damit auch beherrschbarer. Für elektrische Erscheinung bei Gewittern brauchten wir keinen Göttervater mehr. Wir selbst können ja Elektrizität erzeugen und sie uns nutzbar machen. So sieht man, dass im Laufe der Zeit das Thema Tod verdrängt worden ist. Denn er passt so überhaupt nicht in das Verständnis des Menschen herein. Sartre sagte einmal über den Tod, der Tod ist keine Möglichkeit meines Lebens, sondern die Nichtung, das heißt die Auslöschung all meiner Möglichkeiten. Der Tod passt überhaupt nicht in das Verständnis vom allmächtigen Menschen, der ständig on top of it ist, also die Sache im Blick hat oder im Griff hat. Der Tod, der macht den modernen Menschen sogar ordentlich zu schaffen. Ich schreibe gerade ein Buch, das Tor zum Leben, wo ich versuche zu zeigen, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod uns ein viel direkteren Herangehensweg ans Leben geben kann. Und viele meiner Freunde und Bekannte, die hören, dass ich mich mal wieder zurückgezogen habe und ein neues Buch auf den Markt bringen will, sagen zu mir, warum schreibst du ein Buch über das Leben? Über den Tod. Ich sage ihnen, Leben und Tod sind wie zwei Schatullen. Die eine Schatulle hat den Schlüssel, um das Geheimnis der anderen aufzuschließen. Wer also richtig das Leben versteht, wird sich richtig mit dem Tod auseinandersetzen können, wird tief in das Thema des Todes hineingeht, des eigenen Todes, der eigenen Sterblichkeit, wird den Schlüssel entdecken, um das Leben aufzuschließen. Das sage ich denen so, und die sagen, na ja, der Mönch, na ja. Die Folge der Verdrängung ist, dass wir einfach in einer Art von Illusion leben. Uns nicht richtig mit dem Leben auseinandersetzen können und nicht richtig mit dem eigenen Tode. Goethe sagte einmal, der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man ihn unerachtet aller Erfahrung bei einem uns teuren Gegenstand nicht für möglich hält. Und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt. Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang aus einer uns bekannten Existenz in eine andere, von der wir auch gar nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, dass es für die Zurückbleibenden nicht ohne die tiefste Erschütterung abgeht. Gut, ich wollte im Anfang meiner Vorlesung erstmal die Folie vorstellen, das heißt, in Form seiner eigenen Bilder und ein bisschen Musik, die sich meines Erachtens interessant mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich wollte dann festhalten, dass der Mensch heutzutage aufgrund der Kultur, des Fortschrittes, in Anführungszeichen, dazu gekommen ist, den Tod zu verdrängen und somit etwas wie ein Erkenntnisverzicht geleistet hat. Erkenntnisverzicht von der Wirklichkeit, denn wir alle müssen ja sterben. Ich möchte jetzt als nächstes kurz den Tod vorstellen, wie er bei uns in der westlichen Kultur gesehen wird. Es gibt drei einzelne Definitionen über den Tod. Zunächst einmal den klinischen Tod. Monique, du hast mir so, oder Johanna, kann ich dich bitten, mit irgendeinem Lappen, sogar einen Schwamm, die Hälfte, oder sagen wir mal das hier nur freizumachen, weil ich will den Professoren diesen Schock nicht ersparen. Das ist immer wieder, man kriegt immer wieder ein angenehmes Feedback, wenn man so eine Liste rausfährt. Ein Professor in Hamburg, ich hatte an mir geschickt, hat er daraus gefunden, dass ich vorhin dran war, oder am Abend dran war, oder dann am Morgen, da dachte ich, möchte unbedingt mit denen in Kontakt treten, der so eine interessante Liste aufschreibt. Und dann hat er meinen Namen und der Adresse rausgefunden, und ich gedacht, das war gar nicht ich, das waren die Leute. Gut, hier haben wir zunächst einmal den klinischen Tod. Das war vor 100 Jahren wurde diese Definition wurde definiert als das Aufhören klinisch feststellbarer Lebensfunktion. Das heißt, der Mensch wird bewusstlos, er hört auf zu atmen, sein Herz steht still, die Pupillen weiten sich und erstarren, die Körpertemperatur beginnt zu sinken und so weiter. Dann jedoch kamen die modernen Wiederbelebungsmaschinen auf und man merkte, dass ein klinisch Gestorbener durch sogenannte Herz-Lungen-Maschinen wieder zum Leben gebracht werden konnte. Was man aber auch merkte, war, dass jemand, bei dem die Hirnwellen nicht mehr messbar waren, Nicht durch diese Maschine, die Herz-Lungen-Maschine, also wieder für den kleinen Kotter, man sagte dann, Hirntod, das ist die Definition des Todes. Darf ich mal fragen, diese Lautsprecher sind super gut, aber ist es vielleicht ein bisschen laut oder geht es für? Bitte? Ein klein bisschen leiser vielleicht? Mhm. Ja. Also, dann jedoch merkte man, dass sich der Tod auf dieser Definition entzog. Leute, deren Gehirnwellen schon also flach waren, konnten immer noch wieder zum Leben erweckt werden. Das kam zum Beispiel vor, wenn Leute in einem kalten Fluss gestorben waren, vielleicht beim Rafting oder wenn sie von einer Brücke fielen und so weiter. Die wurden dann geborgen aus dem Wasser und der Hirntod wurde festgestellt. Aber nachdem sie ein bisschen aufgetaucht waren, fingen sie wieder an zu leben. Und so ist die letzte Definition, die heute noch akut ist, das irreversible Aufhören sämtlicher Lebensfunktionen. Das ist ein langes Wort, irreversibel heißt, es kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Irreversibel. Doch, sage ich mal, das westliche Verfahren. Das ist die heutige Definition vom Todes. Scheint also so zu sein, man hat den Tod versucht zu fangen, aber er ist immer wieder zwischen den Fingern durchgeschlupft. Aber hier haben wir es jetzt mit so einer Schrotflinten-Definition geschafft. Und das irreversible Aufhören sämtlicher Lebensfunktion. Ich möchte euch eine ganz kleine Einspielung spielen von Richard May über wie sich der heutige mit dem Tod auseinandersetzt. Ist ein bisschen komisch, aber also der möchte.
Ohne zu ahnen, was man raubt, Schlüssel und den Lichtverstand. Wenn ich von meinem kleinen alten Luftzug um mich drehen spüre, wie jeden Abgang, jeden Verwirrung, der mir so unsagbar schwer fällt, ich bin leicht, es mir gefällt, ich möchte stehen und stören. Wie ein Baum, den man fällt, eine Ehre im Feld, möchte ich im Stehen stören.
Was geschieht beim Tod? Ich möchte gerne einmal mit Ihnen an das Bett eines Sterbenden treten und das mit Ihnen beobachten. Es ist immer recht heftig. Es ist wie, wenn die Wehen zu einer anderen Geburt, einer neuen Geburt ansetzen. Es ist gut, ruhig zu atmen. Viele Menschen sterben im Koma. Aber wir wissen aus den Nahtoderfahrungen von klinisch Toten oder von Leuten, die also wiederbelebt wurden, dass sie alles im Koma hören können. Man sollte deswegen, wenn man an das Sterbebett eines im Koma daliegenden Menschen tritt, sehr genau sich überlegen, was man sagt. Er hört noch mit. Wie wir nachher sehen werden, ist es der Hörsinn, der als letztes von allen fünf Sinnen einen Sterbenden verlässt. Es ist dann noch ganz gut, wenn man seine letzte Botschaft dem Sterbenden gibt, vielleicht ihn ermutigt oder inspiriert oder ihm etwas sagt, was einem sehr wichtig ist. Gut, wir gehen einen Schritt weiter. Unser Sterbender ist nicht mehr alleine. Der Tod steht schon vor der Tür und fängt an, sich bemerkbar zu machen. Die Augen eines solchen Sterbenden, ich rede jetzt mal von jemandem, der nicht im Koma ist, stehen offen oder halb offen da, aber sie sehen nicht mehr wirklich. Wir sollten dann auch nicht entrüstet sein oder vielleicht verunsichert, weil er uns nicht mehr erkennt. Sein Mund ist offen, die Körperunterseite wird dunkel, Füße und Hände werden kalt und der Puls schwächer. Die Pupillen reagieren wenig und dann gar nicht mehr. Der Sterbende wird teilnahmslos. Inzwischen ist der Tod aus dem Vorderraum in den Sterberaum reingekommen. Der Herzschlag hört auf und der Sterbende atmet nicht mehr. Ein Mensch, der einen leichten Tod hat, entwickelt zu diesem Zeitpunkt sehr leicht einen zufriedenen Gesichtsausdruck. Jemand hat hier das Wort Erlösung gebraucht. Ich weiß nicht, ob das religiös gefärbt war oder einfach nur, um auszudrücken, dass man vom Schmerz erlöst ist. Es ist eine sehr wichtige Sache für einen Sterbenden, der zufrieden werden soll und nicht so viel Angst haben, dass er es gelernt hat, loszulassen. Loszulassen von Plänen und loszulassen von Hoffnungen einfach schließlich auch loszulassen vom eigenen Leben. Das ist ganz wichtig. Wenn man Sterbebegleitung macht und einen Menschen wirklich dazu bringen möchte, in Ruhe zu sterben, in Zufriedenheit zu sterben, ist es wichtig, dass wir ihm helfen, loszulassen. Derjenige, der anklammert, ans Leben oder an wen geht bloß mein Geld doch und nicht hoffentlich an den blöden Onkel und so weiter. Wer also noch so angehaftet ist, wird einen ungleich schweren Tod haben. Anhaftung, so lernt ein spiritueller Mensch besonders, sollte man schon jetzt langsam abbauen im Leben, sodass es, wenn es dann darum geht, gewaltsam Abschied zu nehmen, eben nicht durch, nicht unliebsam wird, durch Anhaftung, die man noch nicht gelöst hat. Manchmal schleicht sich der Sterbende regelrecht davon. Und das hat etwas mit dem Thema Anhaftung zu tun. Ich habe sehr oft gehört, dass wenn die Verwandten um den Sterbenden herum sind und also, ach, verlass uns nicht, und so in dieser Haltung darum sind, dass der Sterbende nicht richtig gehen kann. Wenn der Verwandte, der so an ihm festhält, jedoch dann aus dem Fenster geht, aus der Tür geht, und der Verwandte kurz draußen am Gang was erledigt oder ein Gespräch macht, in dem Augenblick, zack, geht er. Das ist sehr, sehr oft erlebt worden, weil ich habe zum Beispiel von einem Freund gehört, der war auf dem Weg zu seiner sterbenden Frau und rief also mit dem Handy an, was auch hier in diesem Saal viele Handys gibt es hier, die eingestellt sind, halt durch, Emma, ich komme. Und war dann im Stau noch drin, aber Emma hat denen, die um ihn herum standen, gesagt, ich kann es nicht ertragen, wenn er dabei ist und wenn ich ihm so weh tue, ich werde mich hier verabschieden, und ist dann gegangen. Ja, dann habe ich noch, es ist gut, den Sterbenden gehen zu lassen, vergeben Sie ihm, beziehungsweise der Sterbende sollte anderen vergeben und wirklich ein klares Konto machen, nichts zurücklassen in dieser Welt, was ungelöst oder nicht aufgelöst ist. Es ist sehr gut, wenn jemand gestorben ist, den Arzt herbei bittet, um einen Totenschein auszustellen. Das kann eine unglaubliche Komplikation ersparen. Ich möchte sagen, sehr oft haben Leute Angst vor der Leiche und denken, die Leiche wird Leichengift ausströmen und in alle vergiften. Das ist nicht der Fall. Da kommen nur so ein paar Basen, also, die sich entwickeln. Man kann den Sterbenden ruhig noch umarmen, wenn man möchte, und so Abschied nehmen von ihm. Nach einer Stunde setzt dann meistens die Leichenstarre ein. Der Körper, dann ist gut, wenn man ihn vorher schon zurecht macht, zum Beispiel den Mund zumacht, weil es für manche, die später noch kommen, ein paar Stunden später oder so, manchmal erschreckend aussieht, wie er dann da ist. Dann ist es ganz, ganz wichtig, Abschied zu nehmen, gut Abschied zu nehmen vom Sterbenden, damit er weitergehen kann. Spät kommst du, aber du kommst. Nun, das war so ein bisschen der etwas schwermütige Teil meiner Vorlesung. Ich habe ihn Tod und den Umgang mit dem Tod im Westen genannt. Ich komme jetzt zu dem zweiten Kapitel meines Vortrages, nämlich den Tod in der östlichen Kultur, in Varanasi. Ihn ist ja nicht entgangen. Wo ist mein Johanna? Darf ich dich vielleicht kurz bitten, mein Feld da frei zu halten? In der Reise nach Varanasi, über die ich gleich ein paar Dias zeigen werde, bin ich auf einen anderen Umgang mit dem Tod gestoßen. Der im Osten weiß man, dass dieser Tod nicht das Ende von allem ist, sondern nur ein Tor, durch das die Seele weiterschreitet. Und das ergibt sich daraus, dass das Menschenbild im Osten ein ganz anderes ist als das sehr unerleuchtete, sehr schwere und auch, sagen wir mal, stumpf erscheinende Bild des Westlers. In dem östlichen Bild vom Menschen gibt es drei verschiedene Identitäten eines Menschen. Zunächst einmal sein Körper, dann der Geist, die Intelligenz, Intelligenz und das Ego und schließlich der Atman oder in unserer westlichen Sprache die Seele. Wir können uns das schematisch so vorstellen. Das ist der buchstäbliche Körper und in ihm ist der feinstoffliche Körper aus Geist und Intelligenz und Ego. Und innen drin ist die Seele. Das, was wir hier in unserer Logik Tod nennen, bedeutet nichts anderes, als dass der feinstoffliche Körper aus Geist und Intelligenz und Ego mit der Seele aus dem Körper hereintritt, heraustritt und in einen neuen grobstofflichen Körper hineingeht. Deswegen gibt es in der, sagen wir einmal, Reinkarnationstherapie die Möglichkeit, über die Grenze des Todes, einen solchen Wiederverkörperten oder einen Menschen zu befragen, nach Dingen, die er einmal im vergangenen Leben erfahren hatte, die Eindrücke dieses Lebens, die sich im feinstofflichen Körper gesammelt haben, sind alle noch da. Das ist ein schematisches Verständnis oder eine schematische Darstellung von einem sehr alten spirituellen Verständnis. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell war mit dem. Ich denke immer, dass bei solchen Vorträgen an der Universität viele Leute kommen, die sich auch schon spirituell beschäftigt haben und verankert haben, so ein bisschen vielleicht in eine spirituelle Praxis. Nicht die, was wir Tod nennen, ist nichts anderes als das Austreten der Seele zusammen mit dem Geist und der Intelligenz und dem Ego aus dem gegenwärtigen Körper in einen neuen physischen Körper. Ich möchte Ihnen einmal eine solche Beerdigungszeremonie oder Bestattungszeremonie in Varanasi zeigen, weil ich glaube, dass man den Umgang mit dem Tod sieht in Indien, ein gutes Verständnis von dem eben genannten bekommt. Das ist so eine Szene, die man in Varanasi ganz häufig sieht. Die Leute gehen mit einem Leichnam durch die Straßen und Gässchen und rufen ganz laut aus: Sri Ramana Satyade. Nur der Name Ramas hat Verstand und ist wahrhaftig. Hier ist der Verbrennungsplatz in Varanasi, da werden 71 Leichname am Tag verbrannt. In dieser Gebiet tauchen. Zunächst einmal haben die Leute sicherlich so etwas wie eine Trauer bei den einfach bei der Leichen, die jetzt verbrannt wird und man wohl einen endgültigen Abschied nimmt in diesem Leben von der Person, die weitergegangen ist. Aber die wissen auch, mein Freund und mein Vater ist nicht gestorben. Hier ist der riesengroße Haufen mit Feuerholz. Da irgendwo wird auch euer Holzscheit sein, vielleicht schon ziemlich weit oben, vielleicht auch ziemlich weit unten. ja, weiter. 2000 Jahre, oder sollte man besser sagen, verschwert, so vor sich hin. Man nimmt ein bisschen Strom, das geht wieder oben, kracht der Strom an diesem Feuer und macht damit dann die Scheibe auf. Da wird es aber nicht rausgekommen. Es wird ordentlich geklagt, das ist nur menschlich. Zum Schluss mit der Verwandte, der ist dort hinten mit großen Oberkörper zu sehen, einen Tonkorb mit Wasser und während die Asche schon fast verglüht, diesen Tonkorb nach Stunden auf dem Boden, Betonkuch, zerbricht und das Wasser rinnt, sind dann da. So ist es mit unserem Leben auch. Der Körper ist wie ein Krug, der das Leben hält für eine gewisse Zeit und dann fängt, kommt der Tod und das Leben rinnt raus. Das ist hier die weniger romantische Version elektrischer Privatheorie. Das ist problematisch, weil es einfach Powercut gibt in Varanasi.
Gut, danke schön. Ihr könnt das Licht wieder einstellen. So. Für das östliche Verständnis ist es so, dass es im Leben vier wichtige Ereignisse gibt. Und zwar das erste Ereignis, was sehr intensiv ist, das Leben, diese Ereignisse werden nach intensiven Dingen eingeteilt, ist das Sterben. Oh, das ist so intensiv, da ist dein Disco-Besuch gar nichts dagegen. Sterben. Das nächste ereignisvolle Leben, was an zweiter das nächste, was an zweiter Stelle steht, ist der Tod. Das dritte ist die Wiedergeburt, da sprechen wir nachher drüber. Und erst, was an vierter Stelle steht, ist das Leben selber. Nämlich als eine Vorbereitung auf all diese Ereignisse. So wie der östliche, die Umgewichtung der Wichtigkeiten. Ich möchte Sie fragen, wenn man eine Zubereitung zu sich nimmt, sagen wir ein Mittagsmahl, schöne Kartoffeln und Spargel und Endiviensalat und Erdbeeren mit Schlagsahne dazu als Nachspeise. Was ist denn wichtiger, die Vorbereitung oder das Essen? Essen und die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist wichtig, damit man essen kann. Und ohne die Vorbereitung könnte man nicht essen. Das hängt beides zusammen miteinander. So ist auch das Leben und das Sterben, der Tod und die Wiedergeburt miteinander unglaublich verbunden. Ich muss richtig leben, damit ich richtig sterben kann, damit ich richtig wiedergeboren kann. So sieht es der Mensch im Osten. Und wenn ich diese Dinge im Auge habe und nicht einfach verdränge, wie es unser westlicher Lebenskünstler macht, dann kann ich richtig leben. Also es bedingt sich beides. Zur Zeit des Todes, so sagen uns die alte Weisheit der Wesen, finden verschiedene Auflösungsprozesse statt. Ich nehme mal diesen. Unser physischer Körper besteht aus insgesamt fünf materiellen Elementen, so heißt es im Osten. Erde, dazu gehören so all die festen Substanzen, Wasser, die Körperflüssigkeiten, Feuer, das heißt auch die energetischen Prozesse, die feine Bioelektrizität, die wir haben, Luft und Wind, und da gehören die Gase dazu, und dann Äther oder Raum. Das alles macht die Bausteine unseres physischen Körpers. Die Erde oder das Erdelement ist für unsere Form und die Körperlichkeit verantwortlich. Das Wasser für Gefühl und Empfindungen. Ich habe einen Tipp für alle, die leicht aufgeregt sind und manchmal nervös sind. Wenn man so richtig nervös ist, zum Beispiel an einer Autobahnfahrt von Hamburg nach Innsbruck, sollte man mal ankommen, eine Dusche nehmen, dann hat man ein gutes Gefühl. Haben Sie schon mal gemerkt beim Baden, wie erfrischt man ist? Auf der Badewanne eines chinesischen Kaisers steht. Erneuere dich, jeden Tag erneuere dich. Erneuere dich immer wieder aufs Neue.
Weil das gibt so gute Empfindungen und Gefühle, wenn man badet. Feuer, oder wir können sagen, Bioenergie, Bioelektrizität für den heutigen Menschen, sorgt für Wahrnehmungen und Erkennung, Kennen. Und hier das Luftelement für Intellekt und die psychischen Formkräfte oder Gestaltungen, schließlich der Äther für Bewusstsein. Und wenn man jetzt stirbt, werden all diese Bausteine des Körpers angegriffen von der Zeit, dem Kala Chakra. Es tun sich bestimmte Auflösungssymptome bilden. Man fühlt sich unglaublich geschwächt. Das kommt aus dem Erdelement hervor. Man hat so etwas wie ein Wechselspiel von Schmerz und Lust. Ein Sterbender kann euch überraschen, indem er sagt, ich möchte essen. Ich möchte eine richtige Pizza essen, bitte schön. Vegetarisch oder nicht. Ein Wechselspiel, im nächsten Augenblick ist er unglaublich fertig mit den Nerven und ist wirklich ganz depressiv. Zum Teil reagiert er unglaublich aggressiv auf Menschen. Nicht? Und ist richtig böse, wenn er euch sieht. Ein Wechselspiel von Schmerz und Lust. Seine Gefühle sind in Unordnung geraten. Das Feuerelement ist für den Seelen verantwortlich, er wird verwehrt und man kann Freunde und Verwandte nicht mehr identifizieren. Und das Luftelement, was angegriffen wird, führt zum Verlust des Außenbewusstseins und der Sterbende bekommt Halluzination und Vision. Je nach Lebenswandel, himmlische oder höllische, und hier ist dazu geschrieben. Und das Bewusstsein zieht sich zurück. Das ist, was so im Augenblick des Sterbens stattfindet. Ich habe da eine ganz interessante Studie mal gemacht. Der Sterbende zieht sein Bewusstsein so langsam zurück. Es ist ungefähr so im Augenblick des Todes, als würde langsam in diesem Raum das Licht ausgehen. So wird auch das Bewusstsein beim Sterbenden sich langsam zurückziehen, bis es schließlich nur noch in der Herzgegend ist. Stellen wir uns mal vor, bei besonders unaufmerksamen Zuhörern mache ich das manchmal, dass ich das Licht so ausmache und dann Lautsprechermusik anstelle, dass die ein bisschen Angst kriegen und dann aufmerksamer sind danach. Aber das werde ich heute nicht machen. Ja. Stellen wir uns mal vor, hier wird das Licht so ausgehen. Hm? Genauso ist es, wenn wir sterben. Unser Bewusstsein zieht sich langsam zurück. In diesem Augenblick, wenn der Tod eintritt, wird einer von 118 Nadis erleuchtet. Nadis sind so etwas wie Energiekanäle. Dort taucht so etwas wie ein Licht auf. Am Ende, kann man sagen. Dankeschön. Die Seele geht dann durch diesen Energiekanal heraus, aus dem physischen Körper. Ich möchte im Vergleich bleiben. Stellen wir uns mal vor, hier wäre es jetzt ausgegangen. Das Licht wäre ausgegangen. Und plötzlich geht irgendwo ein Licht an. Wir würden sofort diesem Licht entgegenstreben, um aus der Verwirrung, die uns ein dunkler Raum, der eingeschlossen ist, herauszukommen. Das ist sofort und unmittelbar die Wirkung. So ergeben sich diese Verwirklichung von Leuten, die sagen, dass der Augenblick des Todes für sie war, als würden sie durch einen Tunnel herausgehen. Ich habe eine Studie, kann mich sogar wirklich daran erinnern. Ja, einer hatte einmal gesagt, der eine Nahtoderlebnis hatte, der verließ, also war schon weg, aber dann hat man den Körper wiederbelebt und er kam nochmal zurück. Und er sagte, es war so, als würde man mit großer Geschwindigkeit durch einen Tunnel fahren, einem Licht entgegen. Haben Sie schon mal mit einer rasenden Geschwindigkeit durch einen Tunnel gefahren? Genauso weit ist die Verwirklichung. Das gibt es viele Leute, die darüber sprechen. So, es gibt 118 solcher Nadis. Nadis ist noch ein bisschen was anderes als die Akupunkturmeridiane, aber man kann sie trotzdem ein bisschen damit vergleichen. Die so aus der Herzgegend, von der Herzgegend so weggehen, 118. Der Sterbende geht dann durch diese Energiekanäle und verlässt den physischen Körper. Komm langsam einem natürlichen Ende entgegen. Gut, ich möchte noch ein bisschen erzählen, wie man solch einem Sterbenden Hilfe geben kann. Wenn du eine Sterbebegleitung machen willst, ist es ganz gut, dass du dich vorher mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Du solltest verstehen, dich in die Situation des Erkrankten hereinführen oder des Sterbenden. Oft fühlt er sich total alleingelassen und auch überhaupt nicht verstanden. Die Leute können sich das auch nicht vorstellen. Deswegen, jemand, der ein guter Sterbebegleiter geben sein will und trösten will, soll sich in die Situation des Sterbenden reinversetzen und nicht einfach auf seinem Standpunkt beharren. Er sollte auch sich erinnern, es ist der Tod des anderen. Es ist sein ganz eigenes Erfahren und so weiter. Nur jemand, der auch Mitgefühl zeigen kann, kann eine gute Sterbebegleitung geben. In Krankenhäusern ist das sehr oft katastrophal. Da wird ein Sterbender zum Teil als eine Last angesehen. Stellt euch mal vor, ihr seid da drin und die junge Krankenschwester denkt nur an den Sex, den sie am Abend noch machen kann und ist also ganz in was anderem drin. Und jetzt stirbt er da auch noch und ich muss länger noch da aushalten an dem. Das ist zum Teil, führt das zu einer unglaublichen Spannung zwischen Sterbenden und Pflegepersonal, eben weil da kein Einfühlen und kein Mitgefühl vorhanden ist. Es ist sehr gut, wenn man einem Sterbenden hilft, die Anhaftung abzubauen. Zunächst einmal ganz materiell durch Regelung, dass alles gut versorgt ist und dass, wie soll ich mich ausdrücken, Erbschaftsangelegenheiten geregelt sind und all solche Sachen. Und dann ist es sehr gut, vor dem Sterbenden nicht so viel Trauer zu zeigen. In Mexiko ist es richtig gesagt, dass man am Bett eines Sterbenden keine große Trauer zeigen sollte. Das Klagen und Weinen der Verwandten wirkt auf dem Sterbenden so wie Trommelschläge oder ein Hagelfeuer, so intensiv. Gut, und dann auf der positiven Seite ist es sehr gut, einen Sterbenden auf die letztendlichen Dinge in seinem Leben hinzuweisen. Spirituelle Freunde sollten ihm helfen, die Essenz der Lehren zu vergegenwärtigen, die er gerade so hat, wenn er Buddhist ist, wenn er ein Hinduist ist oder auch ein Atheist. Kann man diese Zeit nutzen, den Geist des Sterbenden vor dem Körper und dem Körpertod wegzulenken auf ein Leben danach. Ein guter Freund von mir, der mit einem Bus durch Deutschland zieht und Vorträge gibt und so weiter, in einem super Vortragsbus, der hat mir erzählt, dass er einmal, vor 3 Wochen, als er bei Dresden war, einen Anruf bekam, dass seine Mutter im Koma in Bochum, also im Ruhrgebiet, war. Der hat sofort alles stehen und liegen gelassen und ist mit seinem Bus hingegangen, um seiner Mutter eine gute Sterbebegleitung zu geben. Und die lag dann im Koma und war total angespannt, weil sie so viel Angst hatte vor dem Ende. Und mein Freund wusste, dass seine Mutter nicht besonders spirituell war, auch nicht religiös, einfach so ein Mensch mit eindimensionalem Denken, wie die meisten von uns heute, die die spirituelle Dimension noch nicht für sich entdeckt haben. Und die, er wollte ihr aber trotzdem eine gute Sterbebegleitung geben und hat so sich neben sie hingesetzt und Mantren gechantet. Krishna Govinda, Govinda, Gopalanandala. Diese alten Hymnen, die er einigermaßen kannte. Und seine Mutter war also wirklich total verkrampft vor Angst. Die war schon im Koma. Dann erkannte sie ihren Sohn wieder und wurde noch ein bisschen verkrampfter. Aber schließlich hörte sie mehr und mehr und konnte dann schließlich loslassen. Ihre Züge entkrampften sich, sie wurde friedlich und still. Und dann plötzlich war dieser Moment, wo sich die Seele vom Körper löste, oder die Persona, die Person von der Hülle wegging, da. Ja, jetzt möchte ich zu einem letzten Punkt kommen. Ich möchte zum Thema Wiedergeburt kommen, aber vorher möchte ich Ihnen eine kleine Pause gönnen, also indem ich ein Requiem vorstelle, was zu meinen Lieblingsstücken gehört. Sie wissen vielleicht, dass Mozart kurz vor seinem Tode einen fast unheimlichen Auftraggeber bekam. Dieser Mann hatte eine Maske an, eine graue Maske, legte einen größeren Betrag vor ihm auf den Tisch nieder und sagte: Lieber Mozart, machen Sie mir ein Requiem. Ein Requiem wurde in der guten alten Zeit gespielt von, wenn der Leichnam bestattet wurde. Und als der Mozart war das unheimlich, und als er an dem Requiem arbeitete, bemerkte er, dass es eigentlich eine Arbeit zu seinem eigenen Tod war. Und dieses Requiem konnte er nicht vervollständigen. Eines seiner Schüler, oder wie sagt man das, Schüler vielleicht, stellte das für ihn zu Ende. Und er starb dann mit dem Gedanken an seinen eigenen Tod. Der Tod hat ihn vielleicht selber besucht in einer abstrakten Form. Wie gesagt, bereite dich vor. So, bevor ich in das Thema Wiedergeburt gehe, möchte ich das ganz kurz anspielen. Und dann haben wir noch ungefähr 10 Minuten. Und dann komme ich zu einem Ende. Ja? Die meisten von Meine Zuhörer sind davon überzeugt, er muss immer sehen, wie ich das anfange. Das Thema. Es gibt eine alte dänische Schrift, die Schrift heißt Vishnu Samhita. Und die ist eine sehr interessante Schrift, wo ein Mensch beobachtet wird und gesehen wird, was er für Anzeichen, was er für Krankheiten hat im Körper. Und es wird dann darauf hingewiesen, dass diese Krankheit durch ein bestimmtes Verhalten in seinem letzten Leben verursacht wurde. Wer zum Beispiel Krampfadern hat, übrigens, das kriegen die meisten von Ihnen und euch, denke ich mal, das ist eine typische Zivilisationserscheinung heutzutage, von dem sagt man, dass er früher exzessiv sexuell gelebt hat, also in einem vorangegangenen Leben, und jetzt eben nicht mehr der Schoß, der ist, und so solche Dinge an den, überall an den Beinen hat. Oder wer einen schlechten Mundgeruch hat, auch etwas, was man trotz Blendax und Mundspray nicht wegkriegt, weil die meisten Menschen eine nicht so gute Verdauung haben, oder unwünschen. Wer also einen schlechten Mundgeruch hat, der soll im letzten Leben üble Nachrede über andere gemacht haben. Ich habe mal einen Vortrag in Wien gegeben und ich gesagt, der hat Schmäh geredet. Das soll ein Wiener Wort sein, oder? Schmäh! Ich schmähen! Ja. Nicht, im nächsten Leben kriegt der Schmähredner einen stinkenden Mund. So wird also die Vishnu Samhita ganz schonungslos und mit einer für uns gar nicht so beliebten Offenheit die Zivilisationserkrankung heran und sagt, das ist ganz natürlich, dass es Leute, die sowas kriegen, die kriegen die Reaktion auf Tätigkeiten, die sie im vorangegangenen Leben gemacht haben. Im Vishnu-Samhita. Ich will das nur mal so vorstellen. Es gibt in Indien ein anderes Werk, die Bhrigu-Samhita. Es gibt Ausgaben von der Bhrigu-Samhita, der Palmblatt-Bibliothek, zum Beispiel in Bangalore. Und es heißt, dass jeder, der diese Palmblatt-Bibliothek findet, aufgeführt wird in diesen Palmblättern. Und zwar, und hier wird es interessant, es wird nicht nur sein gegenwärtiges Leben aufgeführt, sondern seine vorangegangenen und auch zukünftigen Leben. Ein Freund von mir hat das einmal untersucht und er hat von einem gewissen Bartholomäus Schmidt geschrieben. Bartholomäus Schmidt kam aus München, fand die Palmblatt-Bibliothek und war also ein überzeugter Junggeselle. Aber in der Palmblatt-Bibliothek stand drin, also man muss nur sein Geburtsdatum geben, dass er noch bevor er Indien verlassen würde, heiraten würde. Bartholomäus Schmidt sagte, niemals! Und schon gar nicht eine Inderin und schon gar nicht eine Hoppla-Hopp-Bekanntschaft. Doch als er im Flugzeug nach München saß, war neben ihm seine frisch anvertraute indische Frau, die schon ganz zappelig und aufgeregt auf den Westen war. Die Palmblatt-Bibliothek hat ungeheuer interessante Einzelheiten und ich habe bewusst nur von meinen kritischen Freunden gehört, nicht von den Blauäugigen, die alles so gleich glauben. Da stehen interessante Details über das Leben von jemandem drin, der seine Geburtsdaten gibt. Also wenn ihr es findet, könnt ihr euch die Adresse geben. Aber es ist nicht gesagt, dass ihr da hinkommt. Aber wenn, dann würdet ihr euer Datum abgeben, euer Geburtsdatum, und die würden euch dann sagen, was ihr in diesem Leben an interessanten Sachen erfahren habt. So weiter. Ich habe schon viele Leute dorthin geschickt und viele sind angekommen, aber manche eben auch nicht. Dann steht auch, was man im vorangegangenen Leben und im nächsten Leben ist. Worum es mir geht, ist zu zeigen, dass die indische Kultur, die spirituelle Kultur Indiens, selbstverständlich mit diesem Thema Reinkarnation wie der Geburt umgeht und einen ganz, ganz leicht verständlichen, sagen wir mal,
Hinweis gibt, den ich euch bitte einmal zu überlegen. Alle 7 Jahre verändern sich alle Zellen eures physischen Körpers. Also das habe ich jetzt selber, danke. Ich predige das mit meinen Augen hinten schon anstürmen, aber das schaffe ich. Alle 7 Jahre verändern sich oder wechseln sich alle Körperzellen aus. Der Körper ist somit in einer ständigen Wandlung inbegriffen, hier von dem embryonalen Zustand zur Kindheit, zur Jugend und zum Alter vollzieht. Ständig verändert sich der Körper. Jetzt sind wir in einem ganz anderen Körper als vor 10 Jahren beispielsweise. Trotzdem ist da aber etwas, was gleich bleibt. Etwas, was, so jetzt die indische Betrachtung, dieses Absterben der Körperzellen schon in diesem Leben überlebt. Die Bhagavad Gita sagt, genauso wie man in diesem Körper von Kindheit zu Jugend und zu Alter geht, so geht man zur Zeit des Todes in einen neuen physischen Körper ein. Die selbstverwirklichte Seele ist von solch einem Wandel nicht weiter verwehrt. Wir können also sehen, oder ihr könnt sehen, dass Reinkarnation, dass es schon eine interne Reinkarnation gibt. Etwas, was in diesem Leben stattfindet, was in diesem Körper stattfindet. Die vedischen Schriften sagen, dass zur Zeit des Todes die Seele also in einen neuen physischen Körper hineingeht. Und ich möchte Ihnen ein paar Urtexte vorlesen, wie das geschieht. Ich nehme diese Texte mal aus dem Bhagavatam und glaube, dass es ganz interessant ist. Hier heißt es, unter der Oberaufsicht des höchsten Herrn, ich könnte mir vorstellen, dass man sich für diesen Text ein bisschen konzentrieren muss, sodass die Subtilitäten einem nicht entgehen. Unter der Oberaufsicht des höchsten Herrn und entsprechend seines Karma wird das Lebewesen, die Seele, durch ein winziges Teilchen männlichen Samens in die Gebärmutter einer Frau gebracht. Also die Seele kommt beim Orgasmus durch den Samen hinein in die Gebärmutter einer Frau, um dort einen bestimmten Körper anzunehmen. In der ersten Nacht vermischen sich der Samenfaden und das Ei, und in der fünften Nacht verschmilzt die Mischung und es entsteht eine Art Blase. In der 10. Nacht entwickelt sie sich zu einer Form, die einer Pflaume gleicht, und danach wird sie allmählich zu einem Klumpen Fleisch. Das ist eine alte Übersetzung. Im Laufe eines Monats formt sich ein Kopf, und am Ende von 2 Monaten nehmen die Hände, Füße und andere Glieder Form an. Am Ende des 3. Monats erscheinen die Nägel, Finger, Zehen, Körperhaare, Knochen und die Haut. Ja, auch das Fortpflanzungsorgan und die anderen Öffnungen im Körper. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Nur wird jetzt genau beschrieben, wie der neue physische Körper sich bildet. Zur Zeit der im Mutterleib bildet er sich, und wenn der Tod einsetzt, schwinden diese physischen Elemente. Das war der Boden, wie wir vorhin gesehen haben. Schwinden die so hin, und der ganze Vorgang, den ich jetzt beschreibe, geht sozusagen rückwärts wieder. Die Elemente ziehen sich zurück. Dann ist etwas interessant. Hier. Ja. Am Ende des 5. Monats, wir sind jetzt schon im 5. Monat, kleines Embryo, machen sich Hunger und Durst bemerkbar, und am Ende des 6. Monats, wenn der Körper vollständig geformt ist, beginnt sich der männliche Fötus, von der Embryohöhle eingeschlossen, auf die rechte Seite des Leibes zu bewegen, während der weibliche versucht, sich auf die linke Seite zu bewegen. Ich kenne viele Mamis, die ich so gefragt habe, wie war das bei euch? Wo hat sich's gelegt? Links oder rechts? Da haben die mir gesagt, da habe ich hier nachgeguckt, weil ich das nicht merken kann, wo sich wer bewegt. Also wenn ein Bub ist, dann wird er auf der rechten Seite des Leibes sich bewegen, und wenn es ein Mädel ist, auf der linken Seite. Und das hat sich sehr oft so eingestellt. Dann passiert etwas, von dem also die Embryologen kaum eine Kunde haben. Zu einer ganz bestimmten Zeit wacht jetzt das kleine Lebewesen im Mutterleib auf. Es wacht auf, wird sich bewusst über diese eingeengte Gummizelle, in der es ist, und fängt an zu beten. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das verbal geschieht, sondern so im Geiste. Und ich möchte kurz aus den Schriften vorlesen, wie diese Gebete sich anhören. Mein lieber Herr, Gott gerichtet, durch deine grundlose Barmherzigkeit bin ich zu diesem Bewusstsein erweckt worden. Ist jetzt bewusst. Obwohl ich erst 8 Monate alt bin, für diese grundlose Barmherzigkeit des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, des Freundes aller gefallenen Seelen, gibt es keine andere Möglichkeit, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, als mit gefalteten Händen zu beten. So sagt das Embryo. Also, thank you, thank you. Ich habe jetzt Bewusstsein, menschliches Bewusstsein. Das Lebewesen in einer anderen Art von Körper, also einem nichtmenschlichen Körper, sieht nur durch Instinkt, ein Sklave des Instinkts. Es kennt nur die angenehmen und unangenehmen Sinneswahrnehmungen des jeweiligen Körpers. Doch ich habe einen Körper, super, in dem ich meine Sinne beherrschen und meine Bestimmung verstehen kann. Daher